Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 23. August 2012. Heute mit folgenden Themen: Wässrige Verordnung zur Zweitwohnungsinitiative. Wird hier der Volkswille missachtet? Mehr Stellen als Lehrlinge, vor allem in technischen Berufen, fehlt ein interessierter Nachwuchs. Und ist Honduras ein gescheiterter Staat? Menschenrechtsbericht aus Mittelamerika. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Matthias Strasser.
An der Moserstraße nahe des Breitenrheinplatzes ist es heute früh zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei hat offenbar mehrere Personen in Handschellen abgeführt. Dies berichtet die Berner Zeitung. Allerdings habe der Einsatz nichts mit der Zwischennutzung des leerstehenden Hauses an der Moserstraße 33 zu tun. Dies bestätigte die Kantonspolizei gegenüber Radio Rabe. Der Einsatz war bei Redaktionsschluss nach wie vor nicht abgeschlossen. Die Berner Kraftwerke BKW müssen den Druckbehälter ihres Atomkraftwerks in Mühleberg überprüfen. Wie Radio DRS meldet, wurde dies nötig, weil bei einem ähnlichen Reaktor in Belgien Fertigungsfehler aufgetaucht seien. Wie diese Prüfung durchgeführt wird, wurde durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI festgelegt. Die BKW teilt mit, dass sich die beiden Meiler trotz Ähnlichkeiten in wichtigen Punkten unterscheiden. Die französische Regierung will offenbar den Romas den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Wie die österreichische Zeitung Standard meldet, beschloss die Regierung erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt für Staatsbürger aus Rumänien und Bulgarien. Aus diesen Ländern kommen besonders viele Romas, wie es in der Meldung heißt. In Frankreich durften Romas trotz EU-Zugehörigkeit und Personenfreizügigkeit bisher nur in rund 150 Berufen arbeiten. Und auch dies nur, wenn der Betrieb eine Sondersteuer an den Staat ablieferte. Diese Berufsfelder sollen nun ausgeweitet, die Zusatzsteuern abgeschafft werden. Alle Beschränkungen würden aber nicht aufgehoben, wie die französische Wohnungsministerin Cécile Duflot bekannt gab. Russland ist seit gestern Mitglied der Welthandelsorganisation WTO. Vor dem Beitritt hatte Russland während 18 Jahren verhandelt, es war nach China die letzte Großmacht, die im Zirkel der WTO fehlte. Russland erhofft sich vom Beitritt Erleichterungen im internationalen Handel, etwa die Senkung von Steuern für russische Exportgüter. WTO-Generaldirektor Pascal Lamy begrüßte Russland gestern offiziell als 156. Mitglied. Gemäß Meldungen des Schweizer Radios und Fernsehens dürfte der pazifische Inselstaat Vanuatu morgen als 157. Mitglied aufgenommen werden. In der Westafrikanischen Republik Mali haben die dort herrschenden Islamisten die Ausstrahlung von weltlicher Musik am Radio untersagt. Betroffen sind die Regionen Gao, Timbuktu und Kidal, die seit dem Sturz von Präsident Amadou Touré im Frühjahr von den Rebellen kontrolliert werden. Der Sprecher der Bewegung für die Einheit und den Dschihad in Westafrika, Oussama Abdel Kader, sagte gegenüber der französischen Nachrichtenagentur: Mit satanischer Musik müsse Schluss sein, stattdessen müsse es neu Koranverse geben. Im Bürgerkrieg in Syrien sind rund 2,5 Millionen Menschen auf sofortige, dringende Hilfe angewiesen. UNO und EU rufen gemeinsam zu mehr Hilfe und Solidarität auf. Demnach fehlt es in den Kampfgebieten an grundlegenden Dingen, etwa Nahrung, Wasser, Medikamente oder Unterkünfte. Die UNO-Nothilfe-Koordinatorin Valerie Amos sagte zudem: «Wir haben Probleme, zu notleidenden Menschen durchzukommen, vor allem in Kampfgebieten.» Und damit sind wir beim Wetter. Gegen Abend vermehrt Quellwolken und aus Westen teils heftige Gewitter mit kräftigen Sturmböen. Zudem ist in der Nacht Hagel möglich. Morgen Freitag schönes Sommerwetter bei bis zu 27 Grad, am Abend mit lokalen Gewittern, am Wochenende etwas kühler bei 18 bis 24 Grad.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Wie soll die Zweitwohnungsinitiative umgesetzt werden? In dieser Frage ist man seit gestern einen Schritt weiter. Der Bundesrat gab die Verordnung zur Zweitwohnungsinitiative bekannt. Viel zu spät und zur vollen Zufriedenheit der Initiativgegner. Details im Bericht von Benedikt Bachmann.
Die Überraschung im März war groß, als bekannt wurde, dass die Zweitwohnungsinitiative das Volks- und Ständemehr geschafft hat und angenommen wurde. Kaum war die Volksabstimmung vorbei, wollten die Gegner eine Umsetzung, die möglichst wässrig ist, die Befürworter hingegen eine strenge, die den Volkswillen auch wirklich umsetzt. Und das heißt, dass an Orten, wo der Anteil an Zweitwohnungen größer als 20% ist, keine weiteren Zweitwohnungen mehr entstehen dürfen. Zweck dieser Verordnung ist, dass die Rechtsunsicherheiten geklärt werden, bis das Parlament eine Gesetzesvorlage erarbeitet hat. Weshalb soll die Initiative erst auf Anfang 2013 in Kraft gesetzt werden und nicht schon auf Anfang September dieses Jahres? Stefan Scheidegger, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Raumplanung, meint dazu:
Das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen. Der eine Grund ist sicher der, dass die Übergangsbestimmung selbst vorsieht, dass Bewilligungen, die nach dem 1.1.13 erteilt werden, nichtig sind, was zum Schluss führen kann, und das waren auch die Auffassungen diverser Rechtsprofessoren, dass eben bis Ende Jahr es den Kantonen möglich sein sollte, noch gestützt auf Altersrecht, Bewilligungen zu erteilen. Und zum anderen ging es auch darum natürlich, dass der Bundesrat den Anliegen der betroffenen Regionen Rechnung getragen hat. In der Anhörung haben sehr viele Teilnehmer für diesen 1.1.13 sich ausgesprochen, und deshalb hat der Bundesrat jetzt politisch sich für diesen Tag zum Krafttretens entschieden.
Dieser Punkt wird von den Initianten scharf kritisiert. Die Gebirgskantone hingegen zeigten sich erleichtert. Einzig im Punkt, was eine Zweitwohnung ist, sind sich Befürworter und Gegner einig. Ein weiterer großer Streitpunkt sind bestehende Liegenschaften. Dürfen diese von Erst- zu Zweitwohnungen umgenutzt werden? Stefan Scheidegger sagt ja und begründet das durch eine juristische Erklärung.
Es ist so, dass auf Verordnungsstufe die Eigentumsgarantie, die verfassungsrechtlich geschützt ist, eben nicht beschränkt werden kann. Und deshalb ist es so, dass die Umnutzbarkeit dessen, was am 1. März bereits vorhanden gewesen ist, gegeben. Und wenn der Gesetzgeber jetzt hier effektiv der Auffassung sein sollte, dass die Umnutzung von ersten Zweitwohnungen eingeschränkt werden sollte, dann hat er die Möglichkeit, dies zu tun. Die verfassungsrechtlich garantierte Eignungsgarantie kann über das Gesetz eingeschränkt werden, nicht aber über die Verordnung.
Auch Hotels dürfen zu Zweitwohnungen umgenutzt werden. Das ist ein Versuch, möglichst viel von der Klientelpolitik weiter betreiben zu können. Dazu meint Christoph Darbele:
Ja, klar, also das Modell von Tourismus hat wirklich sehr stark basiert auf Zweitwohnungen. Das war wirtschaftlich bedingt, weil das hat gestimmt wirtschaftlich. Und Hotellerie bauen in der Schweiz, in den Alpen, das war eine ganz schwierige Sache. Und wir müssen uns wahrscheinlich auseinandersetzen mit den Rahmenbedingungen. Wie ist es wirtschaftlich möglich, dass man Hotels baut in der Zukunft, mehr warme Betten, dass diese Eigentümer ihre Wohnungen zur Verfügung stellen? Also dass wirklich etwas läuft und möglichst das ganze Jahr über alle Saison hinweg, also in diesen Bergdörfern.
Die Gebirgskantone fühlen sich von den Unterländern bevormundet und sind also froh um die wässrige Umsetzung. Umgekehrt sind die Initianten enttäuscht über die Mutlosigkeit des Bundesrates und werfen ihm Wischiwaschi-Politik vor. Das sieht Christoph Darbele ganz anders.
Es ist nicht der Fall, weil eigentlich die schweizerische Bevölkerung hat knapp Ja gesagt zur Weber-Initiative, und das ist ein Artikel 75b jetzt in der Verfassung neu geschrieben. Aber es gibt eigentlich viele weitere Verfassungsprinzipien, die wir auch respektieren müssen. Also darum, es ist eine Interessensabwägung. Also in der Initiative waren viele Sachen sehr unklar, und da musste der Bundesrat also gewisse Sachen definieren und ausdeutschen.
Nach der Annahme der Initiative stieg die Zahl der Baugesuche in vielen der 75 betroffenen Gemeinden in astronomische Höhen. Doch wie soll damit umgegangen werden? Darf alles, was dieses Jahr bewilligt wird, gebaut werden? Dazu meint Stefan Scheidegger vom Bundesamt für Raumentwicklung:
Hier werden die Behörden, die mit den Gesuchen befasst sind, zu entscheiden haben, welches Recht letztlich bereits angewendet werden soll, ob sie bereits das neue Verfassungsrecht anwenden und in Gemeinden, die bereits mehr als 20% Zweitwohnungsanteil haben, eben keine kalten Betten mehr bewilligen wollen oder ob sie hier ausschließlich auf dem alten, dem bisherigen Recht basieren wollen und auch neue kalte Betten zulassen wollen. Letztlich wird das eben auch eine Frage sein, die die Gerichte zu entscheiden haben werden, welches Recht eben bezogen auf solche Gesuche angewendet werden muss, die zwischen dem 11. März und Ende dieses Jahres eingereicht worden sind.
Und wenn ein Gesuch zwar eingereicht, aber bis Ende Jahr nicht behandelt ist?
Und dann gilt die Empfehlung eben nicht als erteilt. Und dann greift dann die übergangsbestimmende Verfassung, die besagt, dass Bewilligungen, die eben erst nach dem 1.1.13 erteilt werden, nichtig sind.
Diese Fragen werden die Gerichte zu klären haben. Das Gesetz, das die Initiative umsetzt, muss als nächstes vom Bundesrat vorgeschlagen und vom Parlament bearbeitet werden.
Zur bundesrätlichen Verordnung zur Zweitwohnungsinitiative hören Sie nun einen Kommentar von Benedikt Bachmann.
Seit den 50er Jahren wird über ein griffiges Raumplanungsgesetz diskutiert. Seit den 70er Jahren gibt es zwar ein Raumplanungsgesetz, doch ist dieses zahnlos und konnte das Gärtchendenken der einzelnen Gemeinden nicht eindämmen. Jeder schaut für sich und baut munter drauf los. Dass die Zweitwohnungsinitiative jetzt die Berggebiete trifft, ist für diese kurzfristig hart. Doch war die bisherige Zweitwohnungspolitik alles andere als nachhaltig. Die Bauern verdienten zwar viel Geld mit dem Verkauf von Land, doch das Land lässt sich nur einmal verkaufen. Und die Bauindustrie kann die Häuser auch nur einmal bauen. Dann bleiben den Gemeinden nur noch die 2 Ferienwochen, in denen die Häuser benutzt werden. Und das bringt weder Wertschöpfung noch Arbeitsplätze in die Berggebiete. Zudem werden wegen der hohen Landpreise Einheimische regelrecht vertrieben. Dass der Bund die Initiative nur halbherzig umsetzen wird, war zu befürchten. Denn das Jammern der Bauwirtschaft und der Tourismuslobby war in Bern nicht zu überhören. In der jetzigen Form der Verordnung zur Zweitwohnungsinitiative wird der Volkswille mit Füßen getreten. Denn neue Bauangaben wurden nicht gestoppt. Zudem lässt sich mit der Umnutzung von Erstwohnungen und Hotels in Zweitwohnungen der Verfassungsartikel bequem umgehen. Allerdings braucht der Wandel auch Zeit. Und wenn die jetzige Verordnung mehr als nur wässrig ist, so hat das Parlament doch mit der Gesetzesausarbeitung die Möglichkeit, im Bereich der Zweitwohnungen echte Raumplanung zu betreiben.
Der Kommentar von Benedikt Bachmann.
Rabe Info 95,6.
15.000 Fachkräfte. So viele Leute fehlen in den sogenannten technischen Berufen. Dazu gehören Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz MINT. Die Berner Bildungsdirektion muss handeln und organisiert an der diesjährigen Berner Ausbildungsmesse eine Sonderschau für sogenannte MINT-Berufe. Benedikt Bachmann hat nach Antworten gesucht, warum technische Berufe hierzulande so unbeliebt sind.
Warum wollen so viele Junge lieber das KV machen als Ausbildungen im handwerklichen und technischen Bereich? Auf diese Frage meint Daniel Reumier, der Vorsteher der Berufsstudien- und Laufbahnberatung des Kantons Bern.
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Grundsätzlich kann man sagen, dass einer der Gründe, dass das Interesse relativ schwach ist für solche Berufe, in fehlendem Interesse für Mathematik liegt. Also da gibt es einen ganz starken Zusammenhang. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht für Mathematik interessieren, werden wahrscheinlich auch nicht einen Beruf im MINT-Bereich erlernen. Das ist sicher mal ein Faktor. Dann haben diese Berufe offenbar so ein gewisses elitäres Image. Also man verbindet das mit sehr viel Stress, sehr hohen Ansprüchen und da scheuen sich offenbar einige davor. Und in dem Zusammenhang kann man sicher auch noch sagen, dass bei Mädchen vor allem das Interesse oder eben wahrscheinlich das Selbstvertrauen zum Teil fehlt, dass viele sich nicht zutrauen, dann in solchen Berufen realisieren zu können. Kommt noch dazu, dass gerade für Frauen solche Berufe zum Teil das Image haben, dass sie nicht genügend familienkompatibel sind, dass die Arbeitszeiten und so weiter dann mit einer Familie etwas schwierig wären.
Klischees haben meist einen wahren Kern, so auch bei technisch-mathematischen Berufen. Daniel Reumi erklärt, wie er es bei den MINT-Berufen einschätzt.
Das ist noch schwierig. schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich eine sehr breite Palette von Ausbildungen im MINT-Bereich. Grundsätzlich kann man sicher sagen, dass die, wenn ich jetzt mal beim letzten Punkt, eben Arbeitsbedingungen, auch Lohn, Lohnentwicklungen, vielleicht auch Karrieremöglichkeiten beginnen will, dass die Industrie natürlich erkannt hat, dass sie mehr und mehr ein Problem haben werden, diese Fachkräfte zu rekrutieren, wenn nicht eben die Arbeitsbedingungen attraktiv sind. Und da kann man sicher sagen, dass heute sehr viel unternommen wird, eben damit mal die Löhne attraktiv sind, damit genügend Flexibilität da sind. Man versucht einfach, weil es diesen Mangel gibt, natürlich Modelle zu entwickeln. Was das elitäre Image betrifft, also da, es ist natürlich klar, dass gerade eben häufig in Mathematik die Ansprüche relativ hoch sind. Wenn ich nochmal auf die Mädchen zurückkomme, also da ist ja es so, dass häufig auch Mädchen mit sehr guten Leistungen, zum Beispiel in Mathematik, dann Angst haben davor. Und das sind genau die, wo man sagen müsste, also da, die sollten kein Problem haben, dann rein mal anforderungsmäßig in solchen Berufen zu bestehen zu können.
Doch um technische Berufe attraktiv zu verkaufen, braucht es mehr als die Widerlegung von Klischees. Was konkret passiert, erklärt Daniel Räumier.
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite mal eine Aufgabe der Unternehmungen, der Berufsorganisationen selbst. Und da wird natürlich sehr viel unternommen, dass man eben auch an Messen eben präsent ist, zeigt, wie es, dass es Spaß machen kann, eben zu experimentieren, dass die Unternehmungen zum Teil eben versuchen, in die Schulen zu gehen, das Interesse zu fördern. Wir von der Berufsberatung versuchen, das über Informationsmaterialien natürlich zu machen, die attraktiv sind.
Heute eröffnet die Berner Ausbildungsmesse BAM ihre Tore. In einer Sonderschau werden MINT-Berufe am Beispiel von Lebensmitteln vorgestellt. Nochmals Daniel Räumier.
Wir sind an der BAM mit einer kleinen Sonderschau präsent. Was wir versuchen im Rahmen des Messeauftritts der Erziehungsdirektion ist, Kinder, Jugendliche, die im Alter sind, wo sie eben vor der Berufswahl stehen, ihnen zu zeigen, dass MINT auch Spaß machen kann. Wir machen das sehr niederschwellig anhand von Versuchen mit Lebensmitteln. Bei Berufen mit Lebensmitteln stehen eben die MINT-Disziplinen sehr stark im Fokus. Die Schülerinnen und Schüler werden sensorische Experimente machen können, also schauen können, ob sie sich überlisten lassen, vielleicht durch ein eingefärbtes Lebensmittel, ob sie noch wissen, was da für ein Geschmack dahinter ist. Sie werden beobachten können oder feststellen können, welche Rolle Mikroorganismen in Lebensmitteln spielen. Sie werden selbst anhand der Butterproduktion etwas sehen, wie wichtig Technik für eben Lebensmittel und die Lebensmittelherstellung ist.
Die Berner Ausbildungsmesse findet von heute bis am 27. August auf dem Gelände der Bern Expo statt.
95,6. Rabe Info.
Damit gehen wir ins Ausland. In Honduras wurde vor 3 Jahren der amtierende Präsident Manuel Zelaya von den Militärs aus dem Amt geputscht. Zwar gab es inzwischen Wahlen, doch die Menschenrechtslage bleibt angespannt. Ein Bericht aus dem mittelamerikanischen Land von unseren Kollegen vom lateinamerikanischen Radionachrichtendienst ONDA.
3 Jahre nach dem Staatsstreich in Honduras hat sich die Menschenrechtssituation im Land eher verschlechtert als verbessert. Allein im Jahr 2011 sind 22 politische Morde verübt worden. Hinter 72 weiteren Morden werden politische Motive vermutet. In 307 Fällen wurden Menschen mit dem Tode bedroht, 28 Menschen sind verschwunden. Ebenfalls zugenommen hat die Zahl von Frauenmorden sowie Morden an LGBT-Personen. Gefährdet sind auch kritische JournalistInnen, die über die Menschenrechtsverletzungen und andere unliebsame Themen berichten. Seit Januar 2010 sind in Honduras 24 JournalistInnen ermordet worden. Keiner dieser Morde wurde aufgeklärt. Felix Molina moderiert eine abendliche Nachrichtensendung auf Radio Globo.
Ich habe von 8 bis 9 Uhr abends eine Live-Sendung in einem Radiosender von Tegucigalpa. Und ich gehe auf die Straße, wenn nicht mehr viele Menschen und Autos unterwegs sind. Ja, ich spüre Angst, besonders im letzten Jahr. Während des Staatsstreichs lebten alle viel enger zusammen. Es waren mehr Leute auf der Straße, es gab mehr öffentliche Mobilisierung. Ich erinnere mich nicht, die gleiche Unsicherheit gespürt zu haben, die ich heute fühle, wenn ich den Sender verlasse.
Ich erinnere mich nicht, die gleiche Unsicherheit gespürt zu haben, die ich heute fühle, wenn ich den Sender verlasse. cuando salgo de la radio.
Die meisten politischen Morde in Honduras werden vom Motorrad aus verübt, berichtet Molina. Wenn ein Motorrad hinter seinem Auto herfährt, fürchtet er daher das Schlimmste. Mit konkreten Bedrohungen konfrontiert, sieht sich die Menschenrechtsverteidigerin und Journalistin Dina Mesa, die für das Komitee der Familienangehörigen Verschwundener und Verhafteter in Honduras, COFADE, arbeitet. Dort berichtet sie unter anderem für das Internetportal Defensores en Línea. Dina Mesa wurde mehrfach telefonisch bedroht, unter anderem mit sexueller Gewalt. Die Interamerikanische Menschenrechtskommission beschloss daher zum dritten Mal in 6 Jahren Schutzmaßnahmen für die Journalistin und Anwältin.
Es erscheint uns sehr wichtig, dass die Interamerikanische Menschenrechtskommission die Fälle von Menschenrechtsverletzungen, Bedrohungen und Belästigungen gegen MenschenrechtsverteidigerInnen anerkennt.
Das Problem liegt in der Umsetzung der Schutzmaßnahmen, so Dina Mesa.
In Honduras tenemos un estado fallido, una institución.
In Honduras haben wir einen gescheiterten Staat, Institutionen, die nicht funktionieren. Wenn die Interamerikanische Menschenrechtskommission mitteilt, dass die Schutzmaßnahmen umgesetzt werden sollen, passiert nichts.
Auch Felix Molina erhält Drohanrufe, zählt diese aber inzwischen fast zu seinem Arbeitsalltag.
Recibo constantemente mensajes en el teléfono.
Ich erhalte ständig Einschüchterungsnachrichten auf meinem Telefon wie komm da und dahin, dort werden wir dich dann rupfen, das heißt töten. Aber das geschieht so häufig, dass ich es ehrlich gesagt nicht mehr als persönliche Bedrohung ansehe, sondern als Teil dessen, was der Mehrheit von öffentlichen Personen passiert.
Das Problem reicht aber weiter als die permanenten Einschüchterungsversuche gegen Journalistinnen und Journalisten, wie die Koordinatorin der Menschenrechtsorganisation COFADE, Berta Oliva, betont.
La situación en nuestro país es que los medios corporativos de comunicación.
Die Situation in unserem Land ist, dass die Eigentümer der kommerziellen Medien dieselben sind, die für den Staatsstreich verantwortlich sind. Und außerdem zu jenem Zeitpunkt in Machtpositionen waren, Ex-Staatschefs oder Firmenchefs.
In den kommerziellen Medien kommt das Thema der Menschenrechtsverletzungen daher nicht vor. Auf diese Weise ist nicht nur das Recht auf Meinungsfreiheit, sondern auch das Recht auf Information eingeschränkt. Alternative Medien wie etwa kommunitäre Radios sind dagegen Sabotageakten und Angriffen auf ihre Mitarbeiter ausgesetzt.
Un pueblo que no se le informa.
Eine Gesellschaft, die sich nicht informiert, die sich nicht ausdrücken kann oder in ihrem Recht auf Meinungsfreiheit beschränkt ist, ist eine gescheiterte Gesellschaft. Ein Beweis dafür sind die Angriffe auf die Bemühungen von Gemeinschaften, die sich entschieden haben, ihre eigenen Räume und eigenen Radios zu schaffen. Diese sahen sich gewalttätigen Übergriffen und Brandstiftungen ausgesetzt.
Um die Menschenrechtssituation zu verbessern, zu der auch das Recht auf Information und Meinungsfreiheit gehören, muss der honduranische Staat endlich gegen die Straflosigkeit vorgehen, fordern die MenschenrechtsverteidigerInnen von COFADE.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute. Beigetragen haben Benedikt Bachmann, Michael Spahr, Matthias Strasser und der lateinamerikanische Nachrichtendienst ONDA. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.